Guten Morgen euch allen, liebe Gäste, liebe Geschwister, herzlich willkommen in der Adventgemeinde Bregenz. Danke auch für dieses wunderbare Zeugnis. Anita, oder? Anita und Tobias, schön, dass ihr heute in unserer Mitte seid und dass ihr das uns mitgegeben habt, dass es uns wieder zeigt, Jesus Christus und die Botschaft von ihm berührt heute Menschen, egal wo sie sind. Und dass Gottes Wort wahr geworden ist, wo es heißt, dieses Evangelium wird gepredigt werden in der ganzen Welt. Und dann wird der Herr kommen. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, dass wir immer wieder diesen Blick beibehalten. Egal wo du bist, du kannst ein Segen sein für andere Menschen, auch wenn du es vielleicht gar nicht meinst und auch gar nicht sehen kannst. Gott segne euch weiterhin auch auf eurer Reise. Liebe Freunde, liebe Gäste, ich möchte euch zu Beginn eine kurze Episode erzählen, die jetzt vor einigen Jahren geschehen ist in meinem Leben und im Leben meiner lieben Frau. Es ist das Jahr 2012 gewesen. Das Jahr 2012 hatte einige Ankündigungen mit sich gebracht. Maya-Kalender, Untergang der Welt, etc., etc. Für uns war das gar nicht so sehr dieser Gedanke, sondern eher, wir heiraten. Jetzt sind wir schon seit 2012 verheiratet und in diesen Jahren passiert einiges. Aber das Jahr 2012 war nicht nur wegen unserer Hochzeit interessant, sondern vor allem auch, weil meine Frau und auch ich, wir hatten gemeinsam unseren Studienabschluss. Vor der Hochzeit hatte ich meinen Studienabschluss und dann kam die Hochzeit und dann hatte sie ihren Studienabschluss. Und man kann sich das schon vorstellen, wenn man am Ende einer solchen Ausbildung ist, die manchmal über Jahre läuft, dass die letzten Monate sehr anspruchsvoll werden, sehr anstrengend werden. Und noch dazu die gesamte Hochzeitsplanung. Wenn jemand schon mal geheiratet hat, der wird wissen, was das bedeutet. In der Hinsicht, wen man einlädt und wie man das vorbereitet, wo man ist, etc., etc. Und inmitten dieser ganzen Geschehnisse, die damals waren und der Anstrengung, aber auch der Freude, waren wir dann so glücklich, als der Tag gekommen ist. Wir waren verheiratet, wir sind gemeinsam unter Gottes Segen in die Ehe gegangen und sind es bis heute voller Freude. Und wir haben dann nach ihrem Studienabschluss die Entscheidung getroffen, wir wollen einfach mal einige Zeit lang uns erholen und wollen uns ins Ausland begeben. Und wir sind dann hin zu meiner Familie nach Südamerika geflogen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich endlich abschalten konnte. Die ganzen Geschehnisse in Europa, sagen wir mal, pausieren und zurücklassen und mit meiner Frau gemeinsam nach Südamerika, dass sie dort meine Familie kennenlernt. Und wir haben damals eine Reise gehabt, die war über 30 Stunden lang. Und wir sind über viele Länder dann bis nach Peru gekommen, nach Lima und von dort nach Arequipa. Und wir waren schon sehr erschöpft und ihr könnt euch das vorstellen, das ganze Jahr war schon so intensiv geladen, dass wir eigentlich nur noch uns danach gesehnt haben, anzukommen und endlich mal zu erholen. Wir sind an dem einen Abend angekommen, bei mir dann zu Hause in Arequipa. Der ganze obere Teil vom Haus, den hatten wir für uns. Unten war meine Oma. Und wir sind so todmüde ins Bett gefallen, dass wir uns dachten, morgen genießen wir einfach mal den Sonnenschein und den Tag. Und dann können wir die nächsten 6 Wochen gemeinsam überlegen, was wir machen. Vielleicht kennt ihr das auch. Man sehnt sich nach Erholung, man möchte einfach abschalten. Man braucht eine Pause. Für die Schüler in meiner Schule hier in Dornbirn, die freuen sich schon die ganze Zeit auf die Ferien. Vielleicht geht es manchen von euch auch so. Die können nur noch an die Ferien denken. Und so ist es mir damals auch gegangen mit meiner Frau. Und dann sitzen wir am nächsten Tag nach dieser langen, langen Reise am Frühstückstisch. Das Frühstück war fertig, Obst ohne Ende wie im Paradies. Und dann sitzen wir dort nicht einmal 10 Minuten. Und wisst ihr, was geschehen ist? Ding dong, es klingelt an der Tür. Und ihr müsst verstehen, wenn man in Südamerika lebt, dann ist das eigentlich gang und gäbe. Es läutet ständig an der Tür, jedenfalls bei uns zu Hause. Und dort ist es nicht wie bei uns, dass man sich mit Termin vorher anmeldet oder ankündigt, sondern da kommt jeder, wann er will, wie er will und so oft er will. Und das war meine Oma auch gewohnt. Und dann dachte ich mir, gut, meine Oma ist im Haus, sie wird schon öffnen. Hat nichts mit mir zu tun, keiner weiß, dass wir da sind, außer meine Familie. Meine Oma kommt die Stiegen auf und sagt, du Alejandro, da ist jemand, der mit dir sprechen will. Und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Gestern in der Nacht angekommen, heute Morgen gerade erst aufgestanden mit meiner Frau am Frühstückstisch und dann klingelt jemand und weiß, ich bin da und jemand will mit mir reden. Wie würde es euch dann gehen? Und innerlich war bei mir einfach so ein Zwiespalt, was soll ich tun? Ich habe meine Frau angeschaut, sie hat mich angeschaut und den Blick habe ich verstanden. Und dann weiß ich auch noch, dass wenn dort jemand daherkommt, dann ist das nicht eine Sache von 10 Minuten, sondern das kann sich um Stunden handeln. Und noch dazu, wer ist eigentlich die Person? Meine Oma sagte, ja, weißt du was, diese Frau heißt so und so und du kennst sie nicht, aber sie kennt dich. Und ich dachte mir, wie kann das denn bitte sein? Als deine Mama das letzte Mal da war, hat sie von dir erzählt und sie wusste, dass wenn du kommst, dass sie direkt zu dir kommen kann. Und ich dachte mir, okay, was hättet ihr getan in dieser Situation? Auf der einen Seite möchtest du endlich ankommen und ausruhen, abschalten und dich erholen. Und der Blick und diese Ansage war für mich schon klar, das wird länger gehen als eine Stunde. Das wird nicht so schnell gehen. Was hättet ihr also getan? Gar nicht so leicht, oder? Und ich habe mich dann am Ende doch irgendwo, ich habe mir ans Herz gefasst und habe mir gedacht, wenn hier ein Mensch kommt, um ein Gespräch zu suchen, ganz gleich, wo ich bin, es ist auch eine Herausforderung für mich, aber ich möchte mir die Zeit nehmen. Und deswegen lade ich euch ein, dass wir gemeinsam in die Bibel schauen, denn ich glaube, dass die Bibel und das Leben von Jesus uns ein Vorbild gibt in jeglicher Lebenslage, egal was geschieht. Matthäus Evangelium ist der Text, den wir vorhin gelesen haben, zu Anfang dieser Predigt. Matthäus Kapitel 20, Vers 28. Es ist, man könnte fast sagen, ein Lebensmotto gewesen von Jesus Christus. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Und seine Jünger waren dort und die fragten ihn, wie sieht es aus, Jesus? Wenn du dann ein Reich aufrichtest, wer darf an deiner Seite sitzen? Die eine Mutter kommt und sagt, dürfen meine zwei Söhne neben dir sitzen? Dürfen sie den ersten Platz und den ersten Rang haben? Die anderen sagten das ganz Gleiche. Sie wollten alle bei Jesus sein. Und Jesus holt dann aus und sagt dann in Matthäus Kapitel 20, Vers 25. Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Und hier kommt der Vers. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Jesus Christus hatte dies als sein Motto. Ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sagte er, sondern ich bin gekommen, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Er verglich es sogar damit, dass seine Speise die ist, dass er den Willen Gottes tut. Und hier sagt er zu seinen Jüngern, schaut, ihr habt diese Dinge vor, ihr denkt wie Menschen, aber schaut, ich bin gekommen, um zu dienen und nicht, damit ich mich bedienen lasse. In diesem Moment sind mir solche Gedanken durch den Kopf gegangen. Was hätte Jesus getan? Und ich bin nach unten gegangen. Was wäre passiert, wenn ich nicht da unten gegangen wäre? Die Geschichte geht nämlich weiter. So manches Mal können wir nicht von vornherein ermessen, was es bedeutet, wenn ich in einem entscheidenden Augenblick Ja zu Jesus sage und Ja zu einem Menschen, der auf der Suche ist. Ich bin nach unten gegangen in den Hof und traf dann diese Frau. Ich kannte sie nicht. Sie stellte sich vor und erzählte mir kurz, wie sie dazu gekommen ist, überhaupt meine Familie kennenzulernen. Und sie sagte mir, dass ihr kleiner Sohn in die Adventgemeinde in die Kindersabbatschule geht. Sie allerdings nicht. Sie als römisch-katholische Frau hatte recht viel zu tun am Wochenende und hatte nur ganz wenig Zeit für Gottesdienst, für Gemeinde. Manchmal war sie in der Adventgemeinde, aber ihr Sohn ging immer in die Adventgemeinde. Da hat sie dann den Kontakt irgendwo gefunden. Und sie erzählte mir dann plötzlich etwas, was ihr ganz heftig auf dem Herzen lag. Es lag ihr schwer auf dem Herzen. Sie erzählte mir von ihrem Neffen. Ihr Neffe, Sergio ist sein Name, sagte sie mir, ist in einer großen Familie aufgewachsen mit mehreren Kindern. Und er ist 11 Jahre alt. Und sie hat große Sorge um ihn, denn er ist krank. Und sie hat schon versucht, mehrere Leute zu bitten, dass sie zu ihm gehen und ihm irgendwie was von Jesus erzählen. Und ich bin dann ein bisschen aufmerksam, habe mir gedacht, okay, was ist jetzt mit diesem Sergio? Was ist mit seiner Krankheit? Und dann sagte sie mir, er hat einen Tumor in seinem Kopf. Und dann sagte sie mir, dass dieser Tumor am Wachsen ist und dass die Ärzte kaum noch was tun können. Und sie hat in der letzten Zeit versucht, etliche Menschen zu bitten, hinzugehen, um ihm irgendwas zu erzählen über Gott, denn seine Eltern tun es nicht. Und dann fragte sie mich, ob ich nicht mit die Zeit nehmen könnte, um mit ihr gemeinsam dorthin zu gehen. Mittlerweile ist dann schon meine Frau untergegangen, weil ihr könnt euch vorstellen, so ein Gespräch, das ist nicht kurz. Aber was wäre passiert, wenn ich nicht hinuntergegangen wäre? Zu sagen, ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich bin gerade im Urlaub. Christ sein nur da, wo man zu Hause ist? Oder vielleicht auch dort, wo man vielleicht unterwegs ist? Zur Zeit und zur Unzeit, sagt uns die Bibel. Und Jesus hatte dieses eine Motto. Ich bin nicht gekommen, um mich dienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Und dann bin ich mit dieser Frau eines Tages dann kurz danach zu diesem Sergio hin und der Anblick war sehr traurig. Da lag ein 11-jähriger Junge auf einem Sofa, das Gesicht schon ziemlich angeschwollen, verschwitzt, konnte sich kaum bewegen. Was sagst du so einem kleinen Jungen? Was hättet ihr so einem kleinen Jungen gesagt? Und da merkt man plötzlich, wie hilflos wir sind, wenn wir mit dem Leid konfrontiert sind, mancher Menschen. Und das, wenn ich gesagt hätte, ich habe jetzt gerade keine Zeit, was wäre es gewesen? Wie wäre das ausgegangen? Was hätte die Frau für einen Eindruck gehabt? Und da sage ich mir auch, Jesus ist mein Vorbild. Und so manches Mal bedeutet das, dass ich ihm bitte, Herr, hilf mir, diesen Schritt zu gehen. Herr, hilf mir, dass ich diene, und zwar aus Liebe. Denn das hat Jesus getan. Und ich habe dann angefangen, mit ihm zu reden und habe ihn gefragt, was ihm Freude bereitet in seinem Leben, was ihm noch heute Spaß macht, auf worauf er sich freut. Und ich musste mit Entsetzen hören, dass er schon gerne mal wieder, seit langer Zeit, würde er sich freuen, einen Sonnenaufgang zu sehen. Oder wie die Vögel draußen in der Luft fliegen. Das hat mir fast das Herz zerbrochen. Denn dieser Junge konnte nicht mehr aufstehen. Und er konnte nicht mehr raus aus dem Haus. Und seine Geschwister spielten vor ihm herum und er sagt mir, er würde sich einfach freuen, wenn er das nochmal sehen könnte. Das ist mir so durchs Herz gegangen und ich dachte mir, was erlebt dieser kleine Junge in seiner Familie? Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Dienen aus Liebe. Doch wie gehen wir mit solchen Situationen um? Schauen wir erst auf uns, auf unsere Bedürfnisse, auf das, was uns wichtig ist? Ich möchte euch einladen, ein bisschen mehr in die Bibel hineinzugehen. Bitte nehmt mal eure Bibeln und schaut euch mal das Leben von Jesus an. Das Leben von Jesus war voll solcher Begebenheiten. Matthäus Kapitel 20 hatten wir uns gerade angeschaut. Und ich möchte, dass wir dort ein bisschen weiterlesen. Und zwar in Vers 29 kommt eine Begebenheit, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Matthäus Kapitel 20, Vers 29. Gleich nach diesem Text über das Dienen kommt folgende Geschichte. Und als sie von Jericho fortgingen, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege, und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Zwei blinde Menschen, hilflos, sitzen da herum, hören, Jesus kommt. Und ihr Bedürfnis ist einfach, wir wollen ihm begegnen. Wir brauchen Hilfe und es gibt nur einen, der uns helfen kann. Und wenn, dann ist es dieser Jesus, von dem alle reden. Und was macht das Volk? Nächster Vers, Vers 31. Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Ich kann mir das kaum vorstellen. Aber wie muss das wohl gewesen sein? Das Volk will von Jesus etwas abhaben. Das Volk will was haben von ihm. Aber die Leute, die da leidend sind, nein, die dürfen nicht hinzu. Sie könnten ja den Herrn Jesus stören auf seinem Weg. Der Gedanke, meine Bedürfnisse als erstes. Die Menschen wollten nur an sich denken. Und hier waren Menschen, die Leid trugen. Und die sahen, die einzige Hilfe ist, wenn wir ihm hier begegnen. Was ist das für eine Grundhaltung von den sogenannten Jesus-Nachfolgern, weil das war ja das Volk, was ihnen nachfolgte, die sagten, nein, ihr nicht, wir wollen ihn alleine haben. Das ist für mich eine ganz deutliche Ansprache auch für mich persönlich. Noch dazu, weil Jesus sagte davor, ich bin gekommen, um zu dienen. Und die Leute wollten ihn ganz für sich alleine. Und haben nicht gesehen, dass dort Menschen sind, die ein so tiefes Leid erleben und die es bitter nötig haben, Jesus zu begegnen. Sie fuhren ihn an, heißt es hier. Sie sollen schweigen. Sie konnten noch nicht mal sehen. Und das Einzige, was sie hatten, nämlich, dass sie redeten, das hat man ihnen auch verboten. Und Jesus heißt es hier weiter, doch sie schrien noch viel mehr. Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Und es jammerte Jesus. Er hatte Mitleid und er berührte ihre Augen. Und sogleich wurden sie wieder sehend und sie folgten ihm nach. Aus diesen Menschen, die Sehnsucht hatten nach einer Begegnung mit Jesus, wurden wahrhaftige Nachfolger. Aber wie hat das Volk gedacht? Schweigt, ihr habt nichts mit ihm zu tun, geht wieder nach Hause. Sie fuhren sie an. Welche Haltung nehme ich ein, wenn ich Menschen begegne, die ein ganz tiefes Bedürfnis haben, die vielleicht viel Leid gerade erleben? Wie gehe ich mit solchen Menschen um? Passt es mir dann, wenn sie gerade kommen? Oder denke ich dann nur an mich als erstes? Und ich muss dann reflektieren an meine Begebenheit damals. Ich hätte natürlich sagen können, das haben wir uns jetzt verdient nach der ganzen Anstrengung und so weiter. Aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und Gottes Zeitplan ist nicht unser Zeitplan. Dann das Motto von Jesus war: Ich bin nicht gekommen, dass ich mich bedienen lasse, sondern dass ich diene und dem Menschen dort begegne, wo er ist und was er braucht. Das ist Jesus, unser Vorbild. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, wo ich in einer Gemeinde eine Predigt hielt. Und da ging es ähnlich über dieses Thema: Dienen an meinen Mitmenschen, dem Menschen begegnen dort, wo er ist. Und es kam ein Gast in die Gemeinde, zum ersten Mal gesehen. Keiner kannte ihn. Er kam in den Gottesdienst, setzte sich nieder, genoss die Gemeinschaft, sang die Lieder mit, hörte der Predigt zu, beteiligte sich am Bibelgespräch. Und da war dann so viel nach dem Gottesdienst, wo ich mir dann dachte: Wer geht auf diesen Menschen zu? Manches Mal geschieht es ja, wenn wir jemanden sehen, den wir nicht kennen, geht man auf den Menschen zu, begrüßt man ihn zumindest. Und ich merkte schnell, manche begrüßten ihn, aber das war es dann auch. Und irgendwo hatte ich den Eindruck, dieser Mensch, der hat irgendwas auf den Herzen, man spürt das. Und ich suchte das Gespräch und erzählte mir kurz ein bisschen über sich, wo er kam. Er kam aus Deutschland, machte kurz Urlaub in Österreich. Und wir kamen dann schon fast ans Ende des Gesprächs und dann stellte ich eine Frage, die ihn wie im wunden Punkt getroffen hat. Er war wandern in Österreich in den Bergen, aber er war alleine da. Und ich fragte ihn: Du bist alleine gekommen, von Deutschland her. Und dann fing er an zu weinen. Und das sind, glaube ich, genau diese Momente, an die auch Jesus gedacht hat. Das sind Menschen. Die Frage ist: Sehen wir sie? Dienen wir ihnen aus Liebe? Gehen wir vielleicht manchmal den ersten Schritt? Dieser Mensch fing an zu weinen und erzählte mir über die Person, die er vor nur 7 Monaten verloren hat. Und wie er mit diesem Gedanken ringt, dass dieser Mensch, diese liebe Frau nicht mehr da ist. Da kommen Menschen vielleicht auch in unsere Gemeinde und sie gehen, kommen und gehen, aber dienen wir ihnen so, wie Jesus ihnen gedient hätte, aus Liebe? Gehen wir diesen ersten Schritt? Oder denken wir vielleicht auch, so wie ich damals gedacht habe: Soll ich jetzt wirklich darunter gehen? Oder wie die Volksmenge hier: Ja, reicht nur, passt schon. Wir haben hier unseren Gottesdienst, wir haben hier unseren Jesus. Schaut, wo ihr bleibt. Geht wieder zurück, sagten sie zu den Blinden. Und dieser Mensch, der mir dort in der Gemeinde begegnet ist, der hat mir dann sein Herz ausgeschüttet und sagte mir auch, was manche andere Gläubigen ihm erzählten. Aufgrund seiner Trauer vor 7 Monaten sagten manche Menschen zu ihm: Du solltest einen Psychiater aufsuchen. Und dann sagt er mir: Weißt du, früher hat es noch Seelsorger gegeben. Menschen, die wirklich ein Herz hatten und ein offenes Ohr. Und heute hört man, du solltest den Psychiater aufsuchen. Das hat mich so getroffen. Und ich habe mir dann gedacht, was wäre passiert, wenn ich einfach nur freundlich dann am Ende die Hand geschüttelt hätte und gesagt hätte: Einen schönen Sabbat wünsche ich dir. Jesus ist gekommen, um zu dienen aus Liebe. Und dieses Beispiel sehe ich immer wieder. Hier in der Bibel, die Menschen fuhren die Blinden an, aber Jesus sagte: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Eine weitere Begebenheit. Blättert mal eine Seite nach links. Matthäus Kapitel 19. Matthäus Kapitel 19, Vers 13 bis 15. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, zu Jesus. Also, liebe Kinder, hier geht's um euch. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie legte und betete. Scheinbar war es den Eltern der Kinder ein großes Bedürfnis, dass die Kinder auch Jesus kennenlernen. Und dass sie vor allem auch eine richtige Begegnung mit Jesus haben, dass sie ihn spüren in ihrem Leben. Das war diesen Eltern wichtig. Das wünsche ich mir auch, dass es unseren Eltern heute wichtig ist, dass die Kinder Jesus lieben lernen von klein auf. Und hier geschieht das. Die Eltern wollten, dass die Kinder zu Jesus kommen. Und wie heißt es im nächsten Satz? Was steht dort? Die Jünger aber fuhren sie an. Was für Menschen? Die sogenannten Jesus-Nachfolger. Die Leute, die schon mit Jesus lange Zeit unterwegs sind. Das sind die Menschen, die die Bibel kennen und sie auch lesen und auch glauben, wer Jesus ist und ihm folgen. Aber was machen diese Menschen hier? Sie stehlen den Platz den Schwächeren. Die, die nicht sich selbst behaupten können. Die, die vielleicht sich noch nicht trauen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte aber auch hören. Was ist hier los? Die Jünger haben nicht verstanden. Die Kinder hatten damals keine große Stellung gehabt in Israel. Und hier heißt es jetzt, die Jünger fuhren die Kinder an. Ihr habt ihr nichts verloren. Aber Jesus sprach, lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Himmelreich. Jesus sagt an einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium, dass die Engel dieser Kinder das Angesicht des Vaters jeden Tag sehen. Interessant, oder? Habt ihr gewusst, liebe Kinder, dass Gott jedem von euch einen Engel zur Seite gestellt hat, der auf euch schaut und der euch mit Gott in Verbindung auch führt, dass diese Engel vor Gottes Angesicht erscheinen? So sagt es Jesus. Nun, die Jünger hatten keinen Verstand dafür und auch keinen Platz für die Kinder. Wie gehen wir mit den Schwächeren in unserer Mitte um? Wie gehen wir mit den Kindern um? Ich kann mich erinnern, wo wir jetzt ungefähr ein halbes Jahr lang die Teenie-Arbeit hier in Vorarlberg machen und wir uns mit den Teenies treffen, schön, dass ihr heute auch da seid, habe ich doch tatsächlich dann nach einiger Zeit von jemandem gehört, echt, du triffst dich mit den Teenagern? Boah, das ist doch voll anstrengend. Und boah, was die alles aufführen und hältst du das überhaupt aus mit denen? Wie machst du denn das? Da schmunzeln wir vielleicht. Und ich sage, ja, manches Mal ist es herausfordernd, aber gleichzeitig schön. Aber lasst uns doch mal kurz nachdenken über diese Meldung. Was spiegelt denn das wider? Die Jünger fuhren die Kinder an. Interessant, oder? Für Menschen, die schon im Glauben stehen, eine solche Aussage zu tätigen, finde ich traurig. Denn Jesus sagte, ich bin gekommen, um zu dienen. Um zu dienen aus Liebe, und da ist es ganz gleich, wie alt die Person ist. Und selbst den Schwächeren, den ganz Kleinen zu dienen, den Jüngeren, die vielleicht in ihrer wichtigsten Phase des Lebens sind, um gute Entscheidungen zu treffen, um Orientierung in ihrem Leben zu bekommen. Dafür brauchen sie Jesus in dieser Zeit und sie brauchen in dieser Zeit Vorbilder in unserer Gemeinde. Und deswegen dachte ich mir, schade, sowas zu hören. Und ja, das kostet vielleicht manches Mal Zeit und es kostet so manches Mal vielleicht auch ein Opfer. Und es bedeutet auch, ja, dass ich manchmal einstecken muss für mich, weil solche Menschen, die jung sind, gerade wachsen im Glauben. Aber das ist entscheidend, einfach da zu sein für sie. Jesus sagte, lasset die Kinder, die Jugendlichen, ich sage so bewusst, die Teenager, lasset sie zu mir kommen. Ihnen gehört das Himmelreich. Für euch ist es bestimmt, sagt Jesus. Ihr habt einen wichtigen Platz in Jesu Augen. Aber nicht nur Teenies, Jugendliche, Kinder, wie gehen wir sonst noch mit den Schwächeren in unserer Mitte um? Jesus ist auf sie zugegangen. Doch wie gehen wir mit denen um, die in unserer Mitte sind und die vielleicht nicht mehr so stark auftreten können? Wir lernen von Jesus, Jesus ist gekommen, um zu dienen. Dienen aus Liebe. Eine andere Begebenheit begegnen wir wieder. Markus Evangelium, Kapitel 14. Wir haben gerade schon gesehen, die Volksmenge fährt zwei Blinde an. Ihr habt hier nichts verloren. Die Jünger Jesu fahren die Kinder an. Ihr habt hier nichts verloren. Markus Kapitel 14, Vers 3 bis Vers 6. Es geht um die Salbung in Bethanien, kurz vor Jesu Tod. Es heißt hier, und als er, nämlich Jesus, in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nadelöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Hier ist eine Frau, die tut etwas, was keiner von uns tun würde, würde ich mal meinen. Wer von euch würde am Ende des Jahres sein ganzes Einkommen des Jahres zusammennehmen, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie viel ihr verdient, stellt euch mal vor, 40.000 Euro, und ihr kommt mit den 40.000 Euro her in die Gegenwart Gottes und legt alles auf den Altar. Wer von euch würde das tun? Versteht ihr die Tiefe, was hier geschieht? Hier ist eine Frau, die legt alles auf das Haupt Jesu, um ihn zu salben. Und zwar dieses Glas, was sie hat, war so wertvoll wie der gesamte Jahresverdienst eines Menschen zu der damaligen Zeit ungefähr. Und dann heißt es hier über diese Handlung, Vers 4, da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Das Volk fuhr die beiden Blinden an. Die Jünger fuhren die Kinder an. Die Leute, die hier zu Tisch sitzen, fuhren die Frau an, die etwas tut, was von ihrem Herzen kam. Sehen wir das, was die Menschen tun? Es ist interessant, was Jesus danach sagt. Es heißt hier, er sagt, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte und hat meinen Leib für im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Sie hat getan, was sie konnte. Das ist so wie ein Schlagwort von Jesus. Sie hat getan, was sie konnte. Manches Mal begegne ich Menschen, die vielleicht noch nicht lange in der Gemeinde sind. Ich kann mich erinnern an eine Begebenheit. Die Gemeinde hat Gottesdienst gehabt und danach kommt das Potluck. Das sogenannte Mittagessen, wo alle ihr schönes Essen bringen, das, was sie zu Hause gemacht haben, was ihnen wirklich am besten gelungen ist, um das mit anderen zu teilen. Und da sehe ich doch eine Frau, die neu in der Gemeinde ist, eine liebe Person, und die bringt ein Gericht mit, unglaublich. Aber es war nicht vegetarisch. Und wisst ihr, was ich dann für Kommentare gehört habe? Und es hat mich irgendwo getroffen im Herzen. Denn ich sage, schau, diese Frau hat von Herzen getan, was sie konnte. Und das ist nur ein banales Beispiel. Aber manchmal reiben wir uns an solch banalen Beispielen auf. Anstatt so wie Jesus zu sehen, sie hat getan, was sie konnte aus ihrem Herzen. Ich gehe einen Schritt auf sie zu, auch wenn diese Frau Prostituierte war ihr Leben lang. Versteht ihr? Das war eine Prostituierte, die hier zu ihm gekommen ist. Und manche würden meinen, was haben die Sünder hier bei Jesus verloren? Wie kann sie nur? Sehen wir, das sind Menschen, die vielleicht ganz am Anfang ihres Glaubens stehen. Aber Jesus sagte, diese Geschichte von ihr, was sie hier getan hat, wird in der ganzen Welt verkündigt werden, wo das Evangelium verkündigt wird. Und das hat Jesus gesagt zu keinem anderen. Und denkt dran, die einzigen, die geglaubt haben am Grab von Jesus und die dann geglaubt haben, dass Jesus auferstanden sind, wer war die? Wer waren sie? Es waren die Frauen. Und die Jünger, was sagten sie, als die Frauen ihnen davon berichteten? Was für ein Geschwätz. Und ich denke mir, Jesus sieht das Herz dieser Frau an und er erkennt ihren ganzen Weg. Er hat sie ja gekannt und hat ihr immer wieder aufgeholfen, dass sie frei wird. Und dann zum Schluss tut sie etwas, was selbst die Jünger nicht getan hätten, weil sie noch nicht den Tod Jesu verstanden hatten. Und Jesus sagt, was sie getan hat, sie hat getan, was sie konnte. Und so denke ich mir auch, der Einsatz jedes Einzelnen zählt. Und vielleicht sollten wir nicht andere Menschen anfahren aufgrund dessen, was sie tun, sondern sehen, aus welcher Haltung sie es tun. Denn manche stehen vielleicht ganz am Anfang ihres Glaubens, aber aus diesem einfachen Glauben handeln sie. Manche sind vielleicht schon weiter und aus dieser Haltung handeln sie. Das Engagement in der Gemeinde, manche sind vielleicht schon so verwoben, eins auch mit Jesus und der Gemeinde, dass sie Opfer bringen, eins nach dem anderen. Und alles das tun, was sie können. Manche stehen vielleicht am Anfang und fällt geringer aus. Aber in den Augen Jesu hat jedes seinen Wert. Und deswegen sagt uns hier das Beispiel der Bibel. Jesus diente aus Liebe und er sah den Menschen auch so. Die Jünger fuhren sie an. Und die Menschen denken immer so menschlich und man fährt den anderen an. Aber Jesus sieht anders. Und hier kommen wir jetzt zu unserem letzten Bibeltext. Jesus sieht anders. Er sieht nicht, wie wir Menschen sehen. Matthäus-Evangelium, zurück zu Matthäus, Kapitel 16. Der letzte Bibeltext für heute. Und damit komme ich zu einem Punkt. Matthäus, Kapitel 16, Abvers 21. Jesus kündet seinen Jüngern an, was in Kürze geschehen soll. Und es steht hier, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Petrus fährt Jesus an. Er versteht nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich werde hingehen nach Jerusalem, leiden, sterben und auferstehen. Und Petrus versteht nicht. Und er versucht, das mit allen Mitteln zu hindern. Und er wagt es sogar, Jesus gegenüberzutreten und ihm zu sagen, nee, ja nicht. Der Ausdruck ist stark. Aber es ist aus einer Haltung, die ein Mensch trifft, weil er wie denkt? Jesus sagt, er wandte sich um zu ihm und sprach, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Jesus ist gekommen, um zu dienen aus Liebe. Und kommen wir zurück zu dem Anfang meiner Geschichte. Es sind gerade die Momente, wo wir einfach unsere Ruhe haben wollen, wo wir auf uns fokussiert sind, wo ich in erster Linie an mich denke, aber genau in dem Moment denke ich menschlich. Und Petrus dachte auch hier menschlich, denn er verstand nicht. Aber Jesus sagt eins, ich bin gekommen, um zu dienen, und zwar um mein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Dienst aus Liebe. Warum tust du das, was du tust als Christ? Warum setzt du dich ein für diese Mitmenschen, die in unserer Umgebung sind? Warum dienst du einem anderen Menschen in der Diakonie, hier in der Gemeinde? Warum besuchst du andere? Warum kümmerst du dich um deine Kinder, dass sie aber auch den Glauben kennenlernen? Warum kümmerst du dich um die Jugendlichen in der Gemeinde? Warum kümmert ihr euch auch um die betagten Geschwister? Warum sorgt ihr euch auch für die Menschen hier in Bregenz, damit das Wort des Evangeliums zu ihnen gelangt? Warum tut ihr das? Warum kommst du jeden Sabbat in die Gemeinde? Jesus sagte, egal was ihr tut, ich bin gekommen, um zu dienen aus Liebe. Und manches Mal denken wir so menschlich, aber Jesus lädt uns ein, denke nicht menschlich, sondern frage, was möchte Gott? Frage nach seinem Willen, frage nach seinen Wegen. Und so manchmal wird es dich wirklich herausfordern und es wird dich konfrontieren mit einer Situation, wo es in dir ringen wird, so wie bei mir damals. Aber wäre ich damals nicht gegangen aus Liebe zu meinem Mitmenschen und wäre ich damals nicht zum Sergio gegangen aus Liebe zu diesem Jungen, der viel Leid erträgt? Und würdest du nicht aus Liebe hingehen zu den Schwächeren oder zu den Kleinen, die sich vielleicht nicht so behaupten können? Oder würdest du nicht hingehen zu diesen Menschen, die vielleicht alles tun, was sie können? Was würde dann geschehen? Wisst ihr, die Geschichte von Sergio, die geht weiter. Wollt ihr wissen, wie die weitergeht? Ich habe ihm damals erzählt von einer anderen Begebenheit, die ich kannte, von einem kleinen Jungen, der genauso krank war wie er. Vielleicht kennt einer von euch Jüngeren die Geschichte, die verfilmt wurde mit dem Titel Briefe an Gott. Das ist die Geschichte, um es kurz zu sagen, von einem Jungen, der auch einen Tumor hat, der schon keine Haare mehr hat und der ganz viele Briefe schreibt an Gott und seinen Postboten gibt. Der Postbote ist ungläubig und weiß nicht, was er damit machen soll, weil es steht oben immer drauf an Gott, aber er weiß nicht, wo Gott wohnt. Und der wird dann irgendwann so frustriert, dass er irgendwann in die Kirche geht, betet und sagt, was soll ich nur tun? Und dabei häufen sich die ganzen Briefe von diesem Jungen in seinem Zuhause und dort findet seine Bekehrung statt. Dieser kleine Junge, der die Briefe an Gott geschrieben hat, schrieb auch in seinen Briefen an ganz viele Menschen und betete für sie und schrieb, dass es dem besser geht. Und er sorgte sich für all die Menschen in seiner Umgebung. Ein krebskranker Junge. Am Ende stirbt dieser kleine Junge, sein Name war damals Taylor, der stirbt und das ist eine wahre Geschichte. Aber vor seinem Tod kommt dieser Briefträger und verteilt bei einem Konzert all die Briefe, die er gesammelt hat, an all die Menschen, an die dieser kleine, krebskranke Taylor damals schrieb. Ist das nicht unglaublich? Ein kleiner Junge, der krebskrank ist, der ein Segen und ein Licht in das Leben von so vielen Menschen bringen konnte und danach sein Leben aufgibt? Ich habe dem Sergio diese Geschichte erzählt und habe ihm dann erzählt, weißt du, dieser Taylor, der hat Jesus so sehr lieb gehabt. Der hat alles, was er hatte, für Jesus gegeben und für die Menschen, die um ihn herum waren. Möchtest du nicht auch diesen Jesus kennenlernen? Und der Sergio hat genickt mit seinem Gesicht. Mittlerweile, während ich mit ihm geredet hatte, kamen schon seine ganzen Geschwister und setzten sich um ihn herum. Und ich habe ihn dann gefragt, weißt du, Sergio, Jesus sagt einmal, lasset die Kinder zu mir kommen. Ihnen gehört das Himmelreich. Möchtest du auch zu Jesus kommen? Und er nickte mit seinem Kopf. Ich habe ihn dann Johannes 3, Vers 16 vorgelesen und habe ihm gesagt, weißt du, wenn du an Jesus glaubst, dass er für dich gekommen ist, dass er für dich sein Leben gegeben hat, ganz gleich was passiert, er wird dich so fest in die Hand nehmen und er wird dich mitnehmen, dass du eines Tages bei ihm sein wirst im Himmel, wenn er dann kommt. Möchtest du auch Jesus in dein Herz aufnehmen? Und er nickte. Und ich habe dann für ihn gebetet, mit seinen Geschwistern, mit seiner Tante. Und ich habe ihm dann versprochen, ich komme wieder, bevor ich Peru verlasse. Und ich habe dann ihn noch mal besucht, bevor ich das Land verlassen hatte. Und ich redete mit seinen Eltern, die gerade da waren, und machte ihnen bewusst, welche Verantwortung sie haben vor Gott und vor ihm, denn sie wissen nicht, wie lange er leben wird. Und ich betete auch mit ihnen. Gott hat diese Tür geöffnet. Was wäre passiert, wenn ich nicht damals hingegangen wäre? Wenn ich nicht dieser Frau, dieser Tante von ihm, Zeit gegeben hätte? Was wäre passiert, wenn ich nicht den Schwächeren gesehen hätte und so wie Jesus aus Liebe gedient hätte? 2 Monate später habe ich die Nachricht bekommen, Sergio ist gestorben. Was wäre passiert, wenn ich nicht aus Liebe gedient hätte? Das sind für mich Begebenheiten, die mir immer wieder bewusst machen, dass die Bibel und das Leben Jesu uns ein Vorbild gibt in jeder Lebenslage, zur Zeit und zur Unzeit. Vor den Menschen, die leidend sind, vor den Menschen, die schwächer sind, vor den Menschen, die tun, was sie können und vor den Menschen, die vielleicht nur menschlich denken, um ihnen zu zeigen, frage nach Gottes Wegen. Bist du da für sie? Was ist dein Motto als gläubiger Christ? Was ist dein Beweggrund? Ich möchte euch einladen, darüber wieder noch nachzudenken. Matthäus 20, 28. Jesus sagte, ich bin gekommen, nicht damit ich mich mir dienen lasse, sondern ich diene und mein Leben gebe für viele andere. Möchtest du auch dem Herrn dienen? Ich möchte diese Entscheidung treffen und ihn bitte, Herr, hilf mir, dass ich nicht menschlich denke, sondern so wie du. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für deinen Sohn, den du in diese Welt gesandt hast. Herr Jesus, wir kommen als deine Gemeinde zu dir. Menschen, die auf der Suche sind nach dir, Herr Jesus. Und wir begegnen ihnen überall. Selbst wir sind auf dieser Suche. Wenn wir die Bibel öffnen, lesen wir folgende Worte, die du uns gegeben hast. Umso mehr ermutigt euch untereinander und reizt euch an zur Liebe und zu guten Werken. Und verlasst nicht die Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern ermutigt euch gegenseitig und das umso mehr, dass ihr seht, dass sich der Tag naht. Und Herr Jesus, wir sehen, dass sich dein Tag naht. Wir glauben als Adventisten, dass dein baldiges Kommen vor der Tür steht. Und umso mehr rufst du uns deshalb auf, folgt mir ganz, dass euer Wesen und Charakter meinem entspricht, damit Menschen mich dadurch kennenlernen. Herr Jesus, du hattest selber auch gesagt, daran werden die Menschen und die Welt euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr wahrhaftig Liebe untereinander habt, so wie ich euch geliebt habe. Und so möchte ich dich bitten, Herr, hier für meine ganze Gemeinde, dass du jedem Einzelnen von uns den Blick auf dich schenkst, dass du uns vor Augen bleibst und dass dein Beispiel uns prägt in jeder Lebenslage, indem wir dienen aus Liebe, so wie du es getan hast, bis ans Kreuz. Segne einen jeden von uns, ob wir jung sind oder alt, und zeige uns, wie wir in dieser Woche unseren Mitmenschen so dienen dürfen, wie du es getan hast. Amen.